Ich habe zu Gast hier bei uns am Container, oder wir haben zu Gast hier am Container, Frau Brigitte Werner. Frau Brigitte Werner hat den Schreibwarenladen hier in Stotternheim. Aber der Schreibwarenladen ist ja vom Prinzip her so, naja, die bis jetzt letzte Etappe. Guten Morgen, Frau Werner.
Hallo, guten Morgen, liebe Zuhörer.
Frau Werner, Sie haben ja hier einen Schreibwarenladen, der einzige, den es hier gibt. Es ist an das Mikrofon. Das ist der einzige, den es hier gibt in Stotternheim. Das heißt, vom Prinzip her kommen ja alle, zumindest zu Schulanfang oder so, zu Ihnen, um Bücher zu kaufen, um Hefte zu kaufen, Stifte zu kaufen. Ist das denn so oder gehen die Leute doch in die Stadt?
Wir haben so unser Stammpublikum und ich möchte noch sagen, wir haben noch einen kleinen Schreibwarenladen hier in Stotternheim. Das ist die Frau Klein. Wir sind Schulfreunde gewesen und hat sich dann früher selbstständig gemacht. Jetzt betreibt sie das so 4 Stunden am Tag und wir machen so den Rest, sage ich mal. Unsere Stammkundschaft, die kommt dann zum Schulanfang zu uns, lässt meistens Bücher einbinden. Bücher werden besorgt über die Schule und so Kleinigkeiten wie Stifte, Füller und sowas kommen sie dann doch zum Fachhändler und lassen sich beraten. Es geht jetzt auch überwiegend über die Linkshänder. Ne, ein Viertel der Schüler sind ja im Moment Linkshänder-Schüler und dann brauchen sie auch einen Linkshänder-Füller und Stift und Spitzer und Scheren, was es da alles so für die Kids gibt. Ja, ansonsten muss ich sagen, wir machen nicht nur Verkauf, wir machen auch einen Reparaturservice. Computer, Schreibmaschinen machen wir auch noch und Faxgeräte und was einem halt alles so ins Büro gehört. Das reparieren wir so gut, wie es geht. Und unser Schreibwarenladen läuft eigentlich so ein bisschen als zweites Standbein noch ein bisschen. Wir haben zwar nicht mehr lange, wo wir aufhaben, wir machen noch 4 Jahre und dann gehen wir in den wohlverdienten Ruhestand, hoffe ich doch, dass wir es alle beide noch schaffen. Und sonst, naja, wie es eben halt so ist, DDR-Zeiten waren natürlich auch nicht leicht und nach der Wende ist es auch nicht leicht. Es hat wohl jeder so sein kleines Wehwehchen gehabt. Also DDR möchte ich auf gar keinen Fall wieder zurück. Wir haben uns zwar selbstständig gemacht in der ehemaligen DDR 1978 und sind dieses Jahr 35 Jahre hier auf dem Markt. Und ich denke mal, wir werden uns vielleicht noch die 4 Jahre gut über die Runden bringen.
Wenn Sie sagen, nach 4 Jahren machen Sie das Geschäft zu und gehen natürlich in den wohlverdienten Ruhestand, ist das trotzdem so ein bisschen so, naja, das Geschäft könnte irgendwie weitergeführt werden?
Ja, wir hatten es eigentlich immer gehofft, dass es weitergeführt wird. Unsere 2 Kinder, die haben ihren festen Job, sage ich mal in Anführungsstrichen. Das weiß ja heute niemand. Vielleicht findet sich jemand, der das Geschäft entweder so weiterführt oder irgendeine andere Firma reingeht. Wir haben ja noch alle Technik drin von Internet und alles. Sollte es natürlich nicht klappen, dass jetzt jemand kommt und sagt, ich miete mich hier ein, werden wir es umbauen als Wohngebäude und werden das dann vermieten als Wohnung.
Als ich am Montag nach unserer Redaktionssitzung im Radio erzählte, dass Sie heute zu Gast sind und dass Sie Schreibmaschinen sowohl hergestellt haben als auch geschrieben haben, Arabisch, da kommen wir danach noch drauf, und auch repariert haben, da hatte jemand gesagt im Radio, ja, Schreibmaschinen sind wieder im Kommen. Stimmt das?
Also in Kommen will ich nicht sagen, es ist einfach nur die Neugier von den Jugendlichen, die heute ja nur noch mit Computer und Tastatur fertig werden. Es sind immer wieder Nachfragen von älteren Leuten, die sagen, ich brauche eine Schreibmaschine oder ich habe eine alte Schreibmaschine, könnt ihr die mir noch reparieren? Mein Enkelchen möchte so gerne mal auf dieser alten Schreibmaschine mal schreiben. Ne? Es gab ja damals in DDR-Zeiten nur die Hebelschreibmaschinen. So nach der Wende kam ja dann die Elektronik auf den Markt, da gab es die elektrischen Schreibmaschinen und elektronischen Schreibmaschinen, aber die Nachfrage nach Hebelschreibmaschinen ist natürlich schon wieder da und wir reparieren wohl, denke ich mal, so wie ich das festgestellt habe, ziemlich auch als einzigsten noch diese Hebelschreibmaschinen aus der Optima oder Erika, damals Dresden und so weiter. Und ja, die Nachfrage ist schon wieder da.
Aber die Nachfrage ist sicher eine Frage der Nostalgie und nicht mehr des wirklichen Brauchens, oder?
Natürlich ist das nur Nostalgie noch. Es ist die Erfahrung zu sehen, wie wir früher oder überhaupt damals geschrieben haben. Das ist einfach nur die Neugier der Jugendlichen oder der Kinder.
Ne? Ist ja aber so, dass wenn ich jetzt auf einer Computertastatur schreibe, da sind ganz leichte Tasten und alles, und das ist doch auf der Schreibmaschine doch völlig was anderes, zumindest auf einer Hebelschreibmaschine.
Es ist natürlich völlig was anderes, man braucht schon Kraft in den Fingern. Überwiegend habe ich auch festgestellt, dass Leute zu uns kommen, die einen Schlaganfall hatten. Und die möchten die Schreibmaschinen haben, weil die den Schlaganfall haben, haben ja dann die motorischen Hebel nicht mehr. Und sie versuchen dann über die Motorik wieder Kraft in die Finger zu kriegen. Das ist jetzt, sag ich mal so, nicht der Trend, aber so das Ganze, was jetzt wieder in Kommen ist, um diese Leute, die leider sowas hatten oder haben, wieder ein bisschen in Schwung zu kriegen, gerade über die Hände und die Muskulatur aufzubauen von den Händen und Armen.
Also die Schreibmaschine eigentlich als Trainingsgerät?
Ja, als Trainingsgerät.
Hm. Wie sind Sie denn überhaupt zur Schreibmaschine gekommen, Frau Werner?
Ja, also in DDR-Zeiten war ja dann auch die Frage, was lerne ich denn überhaupt? Was gibt Möglichkeiten, was zu lernen? So, und ich hatte eigentlich vor, einen Jungsberuf zu lernen. Ich wollte Motorenschlosser oder sowas lernen, ja, aber da gab es keine Möglichkeit, denn ich war erstens viel zu klein und zu schwach. Damals hatte ich auch noch ein paar Pfunde weniger. Also hat man mich nicht genommen. Um irgendeinen Beruf dann zu machen, sagten meine Eltern, da geh doch mal in die Optima, bewerb dich dort. Naja, gesagt, getan, wir haben es auch gemacht. Und wir hatten sie auch mit der Lehrstelle etwas leichter als wir heute, die Lehrlinge. Und dann bin ich angenommen worden und habe eine Lehre gemacht als Feinmechaniker. Unter anderem 2 Jahre. Und in den 2 Jahren habe ich dann auch gelernt, das war damals in Borndal oben, da wurde die arabische und iranische Schreibmaschine hergestellt für den Irak und Iran. Und ich hatte mich als Lehrling, sage ich mal, so weit gebildet, dass ich diese Schreibmaschine auch schreiben konnte. Wir mussten damals immer nur einen Satz schreiben, um zu sehen, sind die Buchstaben richtig gerichtet und so weiter. Und wenn ich Fehler entdeckt habe, dann ging das Ganze wieder zurück bei den Leuten, die die Buchstaben richten konnten. Und so habe ich mich dann halt im iranischen und arabischen Sektor ein bisschen vorgearbeitet.
Aber wie sieht denn so eine iranische, irakische oder arabische Schreibmaschine aus? Sieht die anders aus als eine deutsche?
Ja, es ist natürlich auch eine Hebelschreibmaschine geworden. Ich denke mal, heute ist das auch ein bisschen anders. Also die Schreibmaschinen waren natürlich nicht Plaste, die waren aus Guss gemacht. Ne? Denn da unten ist es ja nun sehr warm und Plasteteile sind natürlich nicht vorteilhaft, die, sag ich mal, durch Stieze werden die erweitert und haben dann nicht mehr die ganze Konsistenz. Und so wurde dann die Schreibmaschine, in Gusseisern hergestellt. Sie war sehr schwer. Also für eine kleine Frau, wie ich das war, war das schon ein großes Problem. Sie hatten allerdings auch einen großen, breiten Wagen dran, was man sich so gar nicht vorstellen kann. Es nannte sich damals ein Haarwagen. Der war 67 Zentimeter.
Der Wagen ist diese Rolle, die hin und her ging, oder?
Nein, der ganze Wagen wurde auf dieser Schreibmaschine hin und her geschoben.
Ah, okay, ja.
Und der größte war 67 Zentimeter. Das ist schon ganz schön eine Größe und schwer.
Und auf den Tasten hatte ich dann arabische Zeichen, ja. Schriftzeichen?
Ja, arabische und iranische Zeichen waren drauf. Diese Knöpfe waren allerdings nicht nur aus Plaste, sondern die hatten eine Hülle drumherum aus Metall, Leichtmetall, ne? Sodass die Finger auch immer in diesen Kreis Halt fanden. Und zwar zum Teil auch Glas beschichtet obendrauf. Nicht nur Plaste, wie jetzt das ist, oder für deutsche Maschinen waren. Es waren Maschinen, die wirklich robust hergestellt wurden.
Waren das denn mehr oder weniger Tasten als mit dem deutschen Alphabet?
Es waren genauso viele Tasten. Also Umschaltung, so, das war alles das Gleiche. Denn die hatten ja die Schriftzeichen nur anders, nur von der Anzahl der Buchstaben war es gleich.
Und Sie konnten diese arabischen Schreibmaschinen schreiben. Heißt das, dass Sie Arabisch können?
Nein, auf gar keinen Fall. Es gab damals einen Test, wie gesagt, wo Lehrlinge eingesetzt wurden in der Optima, die in der Lage waren, sowas zu schreiben. Es war also immer nur ein Satz, ich wollte jetzt nicht unbedingt sagen, ein Satz, der geschrieben werden musste. Und der musste in einer gewissen Zeit geschrieben werden. Wir hatten 5 Minuten Zeit, um diesen Satz zu schreiben. Und gleichzeitig die Fehler festzustellen, was an dieser Maschine von Schriftzeichen her nicht in Ordnung war. Also wir hatten auch schon Leistungsdruck. Ich musste am Tag, es kam auf die Stunden drauf an, so 50, 60 Maschinen schon schreiben.
Wow. Und ging dieses, wie heißt denn das, was ich...
Dieser Wagen.
Der Wagen, ging der andersrum, weil Arabisch schreibt man ja von rechts nach links.
Ja. Es war schon für mich eine Umstellung, ne, sag ich mal, von rechts nach links oder von links nach rechts, wie man das sonst sagt. Nein, ich mache keine Werbung, junger Mann. Ja, mein Mann ist im Laden.
Sie können gerne nachher auch in die Sendung kommen, wenn Sie Lust haben.
Ja, so ist das halt, wenn man live auf Sendung ist, ne? Dann sprechen einen schon mal die Kunden an. Nur gut, dass sie uns noch kennen, ne?
Ihr Laden hat schon geöffnet, also ja. Braucht niemand Angst haben, also ihr Mann.
Es ist immer einer da, wir haben geöffnet von 9 bis 18 Uhr und Sonnabend von 9 bis 12 Uhr.
Ja. Nochmal zurück zu den Schreibmaschinen. Arabische Schreibmaschinen. War einfach für Büros im Iran und im Irak oder kam es da auch schon mal dazu, dass man denkt ja immer gleich 1001 Nacht an irgendwelche Scheichs.
Ja, natürlich haben die Scheichs diese Schreibmaschinen gekauft, ne, und haben sie dort auch vertrieben. Die Scheichs waren auch hier damals in Osten, ist ja überhaupt kein Problem, wie das halt so war. Ne?
Für die war es kein Problem.
Bitte?
Für die Scheichs war es kein
Problem.
Für
die war es kein Problem, nur für uns war es ein Problem. Wenn die kamen, ist wie heute, dann musste alles poliert werden. Es wurde natürlich der Wachschutz auch aufgestellt. Es war auch nicht so einfach, die Herrschaften zu sehen. Es ist eigentlich in dieser Hinsicht überhaupt kein Problem. Es ist genau wie heute. Heute ist Obama in Berlin. Es wird abgeschottet und so war das damals auch. Es wurde alles geputzt und fein gemacht. Ne, die Türklinken wurden geputzt, wie das halt so war. Und so ging das auch. Die Scheichs haben das sich überwiegend, muss ich sagen, die Optima war ja damals auch in der Lache, Schreibmaschinen für den Scheich herzustellen in Gold. Aber das durften nur bestimmte Leute machen. Die haben dann die Teile extra in Handarbeit hergestellt und haben die Schreibmaschinen dann halt geliefert oder sie wurden abgeholt. Und die Scheichs haben sich das einfach nur auf ihren Kamin gestellt. Die konnte man ja nicht benutzen, weil das Gold ja ziemlich weich ist. Ne?
Aus Gold, das heißt die ganzen Mechaniken und alles war dann Gold?
Ja. Wir haben auch eine gläserne Schreibmaschine hergestellt. Also die Verkleidung ringsherum war dann so Plexiglas, ne? Nicht Glas, aber Plexiglas gab es ja damals auch schon. Und dann konnte man innen drin in der Maschine sehen, wie das Ganze funktioniert.
Das ist jetzt aus Gold, was jetzt stellen Sie nun Handarbeit. Durfte der oder diejenige, die diese Schreibmaschine herstellten, wenigstens ihr Autogramm irgendwo reinritzen?
Nein,
oder irgendwas?
Um Gottes Willen, das durften sie nicht. Das war auch, wie gesagt, ganz toll überwacht. Also das durften nur bestimmte Leute in bestimmten Räumen herstellen. Es war natürlich, sag ich mal, der Grund von der Schreibmaschine war nicht Gold. Aber so einzelne Teile, die man aus Gold drehen konnte, unsere Leute waren ja sehr geschickt handwerklich und da konnte man dann schon sehen, dass bestimmte Teile in dieser Schreibmaschine dann aus Gold waren und es war eben halt eine Prestigefrage. Von Nutzen war es nicht, aber es war halt eine Augenweide.
Wir sitzen hier am Container auf der schattigen Seite, das ist die Seite zum ehemaligen Kulturhaus hier in Stotternheim. Und wir heißt das Frau Brigitte Werner und ich hier sitzen. Frau Brigitte Werner betreibt mit ihrem Mann hier den Schreibwarenladen in Stotternheim. Und sie hat eine interessante Geschichte. Wir haben schon über die Anfänge mit Lehre und mit ihrer ersten Arbeit gesprochen bei der Optima. Sie haben Schreibmaschinen hergestellt. Und die Schreibmaschinen waren ja danach auch weiterhin so ein bisschen Lebensinhalt, als sie gesagt haben, sie verändern ihr Leben total. Sie wollen nicht mehr auf Arbeit gehen. Hat nichts damit zu tun, dass sie faul waren oder sowas, sondern sie haben gesagt, ich möchte nicht mehr in einen volkseigenen Betrieb, sondern ich möchte was Eigenes machen. Wie kam es dazu? Das war ja gar nicht so einfach in der DDR.
Nein, das war überhaupt nicht einfach. Es war einfach so, dadurch ich mich nun ein bisschen, sage ich mal, in der Lehre herausgehoben habe, habe ich mir gedacht, okay, jetzt machst du noch deinen Meister. Es hieß ja damals Meister der sozialistischen Industrie. Heute lächelt man natürlich darüber. Und da habe ich mich dann 3 Jahre auf die Schulbank gesetzt und habe Abendstudium gemacht. Während dieses Studiums lernte ich natürlich meinen Mann kennen. Und wie das halt in DDR-Zeiten so war, die erste Anschaffung war natürlich ein Kind. So schwanger bin ich dann natürlich auf meine Abendschule gegangen und habe meinen Meister gemacht. Als dann unsere große Tochter geboren war, habe ich dann nur noch 4 Stunden in der Optima gearbeitet, also noch Schule nebenbei und dann 4 Stunden. Und irgendwann habe ich mir gesagt, du könntest doch eigentlich mit deinem Wissen versuchen, dich selbstständig zu machen. Was ja natürlich sehr, sehr schwer war. Und da bin ich zum damaligen Rat des Kreises gegangen, in der Regierungsstraße saßen die damals noch, und habe einen Antrag auf Selbstständigkeit abgegeben. Und da haben die mich natürlich alle belächelt, weil ich in der Branche ja die einzigste Frau war unter 40 Männern. Aber ich habe gedacht, du stellst den Antrag, egal was passiert. Und nach einem Dreivierteljahr endlich kam dann jemand und hat gesagt, Sie müssen mir hier mein Spielzeug reparieren. Sie haben jetzt die Genehmigung gekriegt, nicht nur Schreibmaschinen zu reparieren, sondern auch Spielzeug. Erst war ich ganz perplex, denn ich hatte von Spielzeug überhaupt keine Ahnung und habe gedacht, naja, gut, bevor sie dich wieder ablehnen, versuchst es einfach. Naja, und haben wir dann Spielzeug repariert, Eisenbahn, H0 und was es alles so gab, versucht zu reparieren. Ja, und das Problem war, das zu reparieren, dass man keine Ersatzteile kriegte. Nun habe ich versucht, die ganzen alten Firmen anzurufen und anzuschreiben. Anzurufen war ja auch schwierig, wir haben auch später unser Telefon bekommen. Anzuschreiben, um Ersatzteile zu betteln. Ja, es war aber dann halt nach 2 Jahren kaum möglich, irgendwo Ersatzteile herzukriegen. Und dann hat man mir von Rat des Kreises gesagt, okay, wir erlassen Ihnen das Spielzeug. Reparieren Sie Schreibmaschinen, Rechenmaschinen, was es halt alles in DDR-Zeiten gab. Und so bin ich ganz clever aus dieser Geschichte rausgekommen und brauchte kein Spielzeug mehr zu reparieren.
Ich muss mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Die Motivation, sich selbstständig zu machen in der DDR, man hätte ja völlig in Ruhe leben können, die Mieten waren relativ günstig, die Löhne, naja, konnte man drüber streiten, die waren von bis sehr gut teilweise, man konnte gut leben. Was war die Motivation? War das die Motivation zu sagen, wenn ich schon arbeite, dann nur für mich selbst, oder war es auch so ein bisschen so, ach, ich könnte auch gern ein bisschen mehr haben?
Ja, es war eigentlich beides. Ich habe gedacht, Selbstständigkeit, probier's einfach mal. Ne? Es war eigentlich nicht nur das Geld verdienen. Ich wollte es eigentlich wissen, wie es funktioniert. Mir war das eigentlich im Prinzip nicht. Was wir verdienen, wussten wir bis dahin auch nicht. Wir kriegten ja eh nur den Mindestsatz. Wir haben ja 666 D-Mark und 66 Pfennig verdient. Ne? Mehr hat man ja nicht. Aber es war einfach der Drang danach zu wissen, wie sowas funktioniert. Mehr war es eigentlich im Prinzip nicht. Und heute sind es schon 35 Jahre.
War es aber auch so ein kleines bisschen so, ich will niemanden haben, der mir sagt, was ich machen muss?
Ja, auch mit. Ich meine, ich hatte ja einen guten Meister, davon abgesehen, aber dieser Krampf mit den Teilen, es kam ja immer nichts ran und dann musste man Nachtschicht arbeiten. Es war auch immer irgendwo ein Druck da, zu sagen, oh, jetzt musst du dann ran, weil ewig keine Ersatzteile rankommen und so weiter. Ich habe ja fast nur mit Männern zusammengearbeitet, es waren nur 2 Frauen, aber es gab damals auch schon einen Leistungsdruck, ist nicht nur wie heute. Wenn dann der Plan nicht geschafft wird, dann haben wir auch lange arbeiten müssen und das war mir einfach, sag ich mal, zu blöd.
Es gab ja einen 5-Jahres-Plan der Partei, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands.
Ja.
Und es gab auch einen FDGB, den Freien Deutschen Gewerkschaftsbund, bei dem man Mitglied war, damit man auch mal schön Urlaub machen konnte mit früh um 8. Bodenkaffee bis 7:55, danach war der ja auch schon wieder weg und so. Und auch DSF-Beitrag hat man bezahlt, deutsch-sowjetische Freundschaft.
Ja, natürlich.
Muss man das dann als Selbstständiger auch noch machen?
Nein. Nein, also das haben wir nicht gemacht. Ne? Wir kriegten nur von Rat des Kreises die Beauflagung, jedes Jahr so und so viel an Plan zu schaffen, an Dienstleistungsplan. Und wie gesagt, ans DSF und so war überhaupt keine Frage mehr, auch nicht Partei. Partei hätten sie schon gern gehabt, aber ich bin da nicht rein. Und jedenfalls war es dann so, ich habe ein paar Jahre alleine gemacht. 1980 kam dann mein Mann dazu. Wir haben hier umgebaut in dem Gebäude, wo wir jetzt unseren Laden haben. Und haben dann angefangen und haben dann die Schreibmaschinen repariert. Nach der Wende haben wir dann, war ja nun Gott sei Dank alles frei. Wir durften ja in DDR-Zeit nicht verkaufen, wir durften ja nur reparieren. Da haben wir dann halt nach der Wende angefangen aufzustocken und haben unser kleines Lädchen unten reingebracht. Und oben die Etagen haben wir dann halt unser Büro gemacht, unsere Büros. Wir hatten damals auch noch ein paar Angestellte. heute ist das alles wieder anders, wir machen das alleine und so sind wir halt heute noch da.
Aber lassen Sie uns noch mal ganz kurz zurückgehen in die Zeit vor 89 als selbstständige Schreibmaschinenreparateurin. Schreibmaschine hatte nicht jeder zu Hause. Und ich kann mir vorstellen, dass so, wenn man einen kleinen Laden hat, dass man so von Privatkunden abhängig ist. Oder war es auch so, dass Sie trotzdem in diesen Fünfjahresplan mit eingebaut waren und da auch Verpflichtungen hatten?
Nein, wir haben das wirklich nur für die Privatleute gemacht. Ne? Es gab natürlich nicht viel Schreibmaschinen auf dem Markt. Es war erst mal eng, bis wir uns dann so hochgearbeitet hatten. Wir hatten dann auch größere Behörden, sage ich mal, unter Vertrag genommen, wo man dort die Schreibmaschinen reparieren konnten. Also von Privatsektor war ja noch nicht viel auf dem Markt. Wir haben dann auch versucht, über unsere guten Beziehungen für manchen Privatmann auch eine Schreibmaschine zu besorgen. Das ist klar. Eine Hand wäscht die andere, das war halt so. Ne? Aber der Privatsektor an Schreibmaschinenreparaturen kam dann erst so im Laufe der Jahre. Also man hat uns nur Umsatz vorgeschrieben. Ja. Dienstleistung an der privaten Bevölkerung nannte sich das. Das musste man dann halt schon tun. Na, wenn die Zahlen halt auch nicht gestimmt haben oder wir haben es nicht geschafft, dann hat man uns dann halt auch Geld abgezogen.
Ein ganz berühmter Satz war ja in der DDR, wenn ich einen Handwerker brauchte oder jemanden, der mir was ganz, ganz Besonderes repariert, worum handelt es sich denn? Die Zeiten sind vorbei, Sie können dafür jetzt nicht mehr bestraft werden. War es wirklich so, dass Sie auch für Forumchecks dann gearbeitet haben oder Nein. Für Westgeld oder dass auch mal eine Schreibmaschine für Spargel gab oder sowas?
Ja, wir haben versucht, sag ich mal, die Ersatzteile alle ranzukriegen und da wir zwei nun Firmen waren, ich in der mechanischen Schreibmaschine und mein Mann in der elektrischen Schreibmaschine, viel möglichst Ersatzteile vom Hersteller ranzukriegen und haben auch dann versucht, mal eine Schreibmaschine selber herzustellen. Heute kann uns ja nichts mehr passieren. Wir haben ein, zwei Schreibmaschinen dann halt auch selber aufgebaut. Ne? Jede Schraube konnte man ja dann alles kaufen. Es war ja dann nun schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen und haben die dann halt eben, wie so war, für unseren Umbau haben wir dann unser Material dafür gekriegt, Holz und Zement und was es alles so Mangelware war. Und da haben wir die Schreibmaschine gegen sowas eingetauscht. Wir haben kein Geld genommen, aber wir wollten ja weiterkommen mit Umbau und so weiter.
Dann kam 1989, 1990 und die Zeit der Schreibmaschinen ging langsam vorbei oder ging aus, bevor jetzt wieder die Retro-Zeit kam oder kommt. Was dann weiter geschah mit dem kleinen Laden von Frau Brigitte Werner und ihrem Mann, das erfahren wir gleich. Wir sitzen hier im Container oder am Container am Karlsplatz in Erfurt-Stotternheim und zu Gast ist Brigitte Werner, die mit ihrem Mann gemeinsam hier den Schreibwarenladen. Sie können sich gerne hinsetzen, ja natürlich. Sie können den Stuhl auch ranrücken und können mit hier zu uns kommen, ne? Die den Schreibwarenladen hier in Stotternheim betreibt und gegenüber hier hat gerade, ja, hat Frau Werner gerade gesagt, das ist ihr Elternhaus, das sehen wir hier, das sind vier Häuser entfernt vom Container. Und auf der anderen Seite, als wenn ich hinter das Haus gehen würde, also hier gleich um die Ecke, da wäre dann auch der Laden. Warum ist der Laden denn auf der anderen Seite und nicht dort, wo Sie eigentlich groß geworden sind?
Ja, das ist alles eine Geschichte gewesen wegen der Erberei, wie das halt so ist. Mhm. Ich hatte einen Bruder und da wurde das Stück geteilt. Und da haben wir gesagt, dann die ersten Schreibmaschinen habe ich hier natürlich in der Mittelgasse repariert. Da haben wir einen kleinen Schweinestall und Pferdestall umgebaut. Und da haben wir unsere ersten Schreibmaschinen repariert. Und als dann nun das ganze Grundstück durch Erbgeschichte geteilt worden ist, da hat man, oder meine Eltern haben mir dann hinten in der Riedgasse ein kleines Stück gegeben. Und da haben wir eben halt nach der Wende angefangen und haben aufgestockt und haben dort unser Geschäft weitergeführt. Wir wohnen auch in der Riedgasse. Wir haben unsere Wohnung umgebaut, sodass wir dann jetzt zur Riedgasse gehören und nicht mehr zur Mittelgasse.
Sie hatten ja gesagt, dass Sie Schreibmaschinen repariert haben bis 89, danach auch noch weiterhin repariert. Aber irgendwann ging ja das Geschäft dann auch zurück. Schreibmaschinen, das sind für heutige Jugendliche, sind das sinnlose Tastaturen, wo der Fernseher fehlt und so weiter. Wie ging es denn dann nach 1990 weiter bei Ihnen?
Also für uns war ja das nach der Wende auch, keiner wusste so richtig, wo vorne und hinten war, wie man es eigentlich weitermachen sollte. Wir haben dann die Firmen in den alten, neuen Bundesländern angeschrieben, wie beispielsweise Firma Grundig, Triumph Adler, die es damals gab. Und da sind wir nach Frankfurt zur Messe gefahren und haben dann die ersten Kontakte angeknüpft und haben versucht, da Kontakt aufzunehmen, um dann auch die neue Technik dort hier mit zu verkaufen. Wir haben dann Grundig Diktiersysteme mit reingenommen. Wir haben Kopierer von Triumph Adler, damit haben wir angefangen zu verkaufen und auch dann später zu reparieren. Wir mussten natürlich auch einen Lehrgang machen, Reparaturlehrgang. Und so haben wir Stück für Stück Kano noch mit reingenommen und was es dann halt alles so in den Bundesländern gab, Lehrgang gemacht und verkauft und auch dann weiterhin repariert.
Triumph Adler, wenn ich diese Marke höre, da denke ich schwarz-weiß, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das ist ja wirklich eine uralte Firma und so. Das, sowas gibt es doch heute gar nicht mehr. Wann ging denn diese Schreibmaschinen-Geschichte, wann ging diese Geschichte zurück?
Ich sage mal, das Ganze hat sich so 1995 ging dann das Ganze schon wieder zurück. Triumph Adler ist heute auch noch eine Firma. Die sind damals noch von Olivetti mit aufgekauft worden, ist dann aber wieder Triumph Adler geworden und die gibt es auch heute noch in Erfurt, in der Pindersleben Landstraße oben. Ist überhaupt kein Problem.
Wir werden Zettel gereicht. Möchten Sie einen Kaffee haben?
Bloß, ich hab gehört, Sie haben eine Firma und ich werbe so ein bisschen für Volleyballclub Damen, zweite Bundesliga in Erfurt, nicht wahr? Macht das aus eigenen Stücken. Ich suche für die Sponsoren, weil sie wahrscheinlich Spielerinnen abgeben müssen, wegen Geld, aus Geldmangel, nicht wahr? Da mache ich sowas in die Betriebe. Sie sind so ein kleiner Betrieb, ja?
Ja, wir sind ein kleiner
Betrieb. Sie müssen das ja nicht machen, es ist nur ein Hinweis, ja? Schönen Dank.
Ja, vielen Dank. Ich werde mir das mal durchlesen. Allerdings sind wir ja nun auch als kleine Firma oft gefragt wegen Sponsoren. Wir als Sponsor, sage ich mal, wir unterstützen Faschingsverein, Karnevalverein und Kindergarten und auch die Schule hier. Wie gesagt, ich lese es mir mal durch, mal schauen, was wir vielleicht machen können.
Jetzt wieder zurück zu unserer Gästin, Frau Brigitte Werner. Mein Gott, wo waren wir stehen geblieben? Wir waren bei den alten Firmen stehen geblieben, die es auch jetzt noch gibt. Aber die Schreibmaschinen haben ja irgendwann aufgehört. Haben Sie sich dann weiter trotzdem um Büroartikel oder sowas gekümmert? Es gab ja dann die Sachen mit Kopierern, Druckern und so weiter.
Ja, wie gesagt, wir haben dann die Schreibmaschinen und Kopierer repariert. Und dadurch wir nun die freie Marktwirtschaft hatten, haben wir dann auch angefangen, uns zu erweitern, indem wir ein Büromaterial und Schreibwaren und sowas mit im Programm hatten. Haben, wie gesagt, und machen wir heute auch noch, wir haben ein paar größere Firmen, die wir beliefern. Wir machen Ausschreibungen, wo wir dann unsere Büromaterialien mit anbieten. Wie gesagt, für die Schulen haben wir auch den Schulbedarf und so, sage ich mal, tun wir uns hier wacker schlagen.
Es ist ja nun aber trotzdem eine Umstellung von einer Schreibmaschinenreparatur oder Spielzeugreparatur, die Sie ja zum Glück nicht allzu lange machen mussten, zu Schreibwaren. Und als ich bei Ihnen war vor 2 Wochen, um Klebeband zu kaufen, ich habe nach Prenaband gefragt, haben Sie gleich gesagt, ach, da erkennt man doch den Ostsozialisierten, weil Prenaband sagen nur Menschen, die in der DDR schon Klebeband gekauft haben, ist mir trotzdem die Meisterin aufgefallen. Denn Sie haben mir nicht nur einfach das Klebeband verkauft, Sie haben mir das genau erklärt. Sie haben gesagt, okay, das war so schmal und so, aber innen der Kreis, der ist genormt, der muss genormt sein, weil und so weiter. Kommt die Meisterin da immer noch durch?
Ja, natürlich. Wir haben uns natürlich auch nach der Wende angestrengt und haben uns auf die Schulbank gesetzt. Wir sind in die Firmen gefahren, haben Verbindung aufgenommen. Da wurde uns natürlich auch Lehrgänge angeboten. Vom Fachwissen her, wie gesagt, jetzt nur alleine von dem Klebeband. Wir machen das heute noch. Wir gehen zu Schulungen und versuchen uns weiterzubilden, denn es kommt ja so viel Neues auf den Markt, wo man einfach halt mithalten kann. Und die Kids sind ja über das Internet sehr versiert. Und dann kommen die halt auch mal mit Fragen. Manchmal muss ich sagen, oh, habe ich noch nicht gehört. Aber da werde ich mich natürlich immer gleich hinsetzen und versuchen, die Kids zu beruhigen und zu erfahren, was das nun ist, was die gerade wollen in der Schule. Wenn einer in der Schule was Neues hat, dann kommen die anderen, wollen das auch unbedingt haben. Das ist halt so. Nee, wir haben, wie gesagt, uns auch weitergebildet und machen es heute noch bis zur Rente. Versuchen wir dann immer das Neueste dann in Angriff zu nehmen. Wir haben ja in unserem Geschäft 2000 Artikel. Man kann ja natürlich nicht alles da haben, aber wie gesagt, durch das Internet und wir haben einen ganz guten Lieferanten, ist das überhaupt kein Problem, Dinge ranzuschaffen, die auch mal nicht gleich im Laden da sind. Und so versuchen wir uns über unsere Stammkundschaft zu halten. Es kommen viele Stammkunden zu uns, die wissen, ah, ich finde das irgendwo nicht und kriege es nicht, könnt ihr uns das besorgen. Und das ist das, was uns auch noch so ein bisschen aufrecht erhält und sagen, okay, deine Stammkundschaft kommt und wenn die was wollen, dann haben wir halt immer ein Ohr und versuchen es auch zu besorgen.
Sie haben ja nun als, habe ich gesehen, auf relativ kleiner Fläche wirklich ein sehr, sehr großes Angebot und ich hatte nach neutralen Sammelmappen gesucht und sie meinten, nee, neutral gibt's nicht, weil die Kids wollen das alles immer bunt und da muss das Bildchen drauf sein. So. Gibt's denn bei Schreibwaren tatsächlich auch einen Trend?
Ja, der Trend wird natürlich durch die Medien bestimmt, das ist ganz klar. Zwar Fernseh, manchmal macht man ja auch im Fernsehen schön viel Werbung. Also wie gesagt, die Kinder wissen genau, was sie wollen, was im Trend liegt. Ne? Und wenn Schulanfang ist, dann muss es eben halt eine Schultüte von Car sein oder jetzt im Moment ist Star Wars angesagt mit allen Sammelkarten und die Kinder wissen ganz genau, wenn die kommen, was sie wollen, die wissen, was es kostet, die machen sich übers Internet schlau und wie es eben halt sind, die Eltern möchten ja ihren Kindern ja auch gern das besorgen, was die haben. Und so ist der Trend. Und wenn wir nicht auf dem Trend sind, wir kriegen von unseren Lieferanten auch jeden Monat das Neueste, was auf dem Markt ist. Und kriegen auch Broschüren und Prospekte. So weiß ich also, aha, das ist demnächst im Kommen. Im Fernsehen wird es schon gesagt oder im Radio ist ja auch manchmal ein bisschen Werbung dabei. Und so wissen wir genau, was der neueste Trend ist.
Es ist ja nun so, der Josch zum Beispiel ist ein Bleistiftschreiber. Ich hämmer noch in Stein zum Beispiel. Aber ist es denn so, dass junge Menschen wirklich noch Papier kaufen oder wenn es denn schon noch Tinte ist, ein Füllfederhalter oder sind es nur noch Druckerpatronen?
Ja, ich sage mal, das Sortiment von Füllfederhalter bis zum Bleistift wird überwiegend in den Schulen von den Lehrern bestimmt. Also die ersten Klassen schreiben ja jetzt das erste halbe bis zu ein Jahr nur mit Bleistift. Und dann fangen die erst mit Füller an und dann gibt es ja diese Anfängerfüller, mit denen sie dann für Links- und Rechtshänder üben können. Aber der Trend ist natürlich jetzt auch ein Tintenroller, sage ich mal, wo man schreibt und den gleich wieder wegradieren kann. Unsichtbar ist natürlich der Trend, aber wie gesagt, das bestimmen dann schon die Lehrer, ab welcher Klasse die Kinder mit sowas schreiben können. Man kann ja auch ganz schnell mal mogeln, ne? Wenn man einen Aufsatz schreibt, denkt, oh Kacke, jetzt hast du dich aber verschrieben. Ratzbatz geht das wieder wegzumachen und wie gesagt, das bestimmen überwiegend die Lehrer und die Medien mit.
Was ich besonders interessant fand, als ich für das Klebeband oder Prenaband eine Quittung von Ihnen wollte, ja, haben Sie gesagt, eine Quittung ist total wichtig und was bei uns besonders gut geht, sind Haushaltsbücher, denn da sind Quittungen wichtig und man muss auch aufschreiben, was man im Monat für Butter bezahlt, für Benzin bezahlt und so weiter. Ist es tatsächlich so, dass jetzt viele Leute kommen und Haushaltsbücher wollen? Ist das auch so, hat das auch ein bisschen was damit zu tun, dass das Geld knapp wird?
Ja, das stimmt, dass das Geld knapp wird. Und Sie wissen ja selber, am Monatsende sagst du dir selber, Mensch, mein Gott, wo ist denn das Geld hin? Es kommen natürlich immer mehr Leute und sagen, ich brauche ein Buch, wo meine Kinder oder die jungen Familien aufschreiben, was sie auszugeben haben. Und da gibt es natürlich Haushaltsbücher, wo genau drin steht, was sie an Benzin verbrauchen, an Lebensmittel kaufen, an diverse Technik kaufen. Das kann man da drin alles schön aufführen. Also in der letzten Zeit muss ich feststellen, diese Haushaltsbücher sind wirklich wichtig. Ich selber habe auch mal eins geführt, weil ich mir auch gefragt habe, wo ist denn eigentlich das Geld hin? Aber es ist eben eine Frage der Zeit, die man abends opfern muss und abends feststellen, wie viele Quittungen hast du jetzt im Portemonnaie und was hast du denn alles gekauft? Und dann stelle ich eben halt fest, oh, heute bist du eigentlich ein bisschen über deine Stränge geschlagen. So viel wolltest du eigentlich gar nicht ausgeben. Aber dafür ist ja die Wirtschaft nun halt da. Die wird angekurbelt. Und daraufhin werden viele jetzt dieses Haushaltsbuch nehmen oder machen sich das selber, ist ja auch okay. Und stellen mit Erstaunen fest, wie viel, ich sag mal in Anführungsstrichelchen Schnulli, man kauft, was eigentlich in Wirklichkeit keiner braucht.
Als ich das Klebeband bei Ihnen kaufte, habe ich das, glaube ich, eine Viertelstunde ungefähr gekauft oder 10 Minuten waren es auf jeden Fall, ja, weil Sie mich gleich angesprochen haben. Wir sind gleich ins Gespräch gekommen. Machen Sie das mit allen Ihren Kundinnen und Kunden?
Ja, man merkt, wenn ein Kunde reinkommt, es gibt ja Kunden, die wissen genau, was sie wollen. Also sie sind schon, sag ich mal, versiert. Und dann merke ich eben auch, es gibt Kunden, die wissen nicht so richtig, was sie eigentlich machen wollen. Dann frage ich die halt und sage, was wollen sie denn eigentlich machen? Nicht aus Neugier, sondern ihnen zu beraten, um das Richtige ihnen auch zu verkaufen. Denn es ist ja wichtig, dass der Kunde dann zufrieden ist und sagt, Mensch, es hat funktioniert. Manchmal kommen auch Kunden und sagen, Mensch, das war super, es hat super geklappt. Und das ist dann halt auch immer ein bisschen, sag ich mal, eine kleine Freude für uns, wenn wir den Kunden richtig beraten haben und nicht einfach nur aufs Geld guckt und sagt, ach, Hauptsache, ich habe das Ding verkauft. Nee, das wollen wir nicht. Deswegen sind wir ja auch ein kleiner Fachhandel, wo ich den Kunden oder wir überhaupt den Kunden richtig beraten können und in der Hoffnung, dass er dann halt eben auch wiederkommt. Ne?
Aber erfahren Sie dann auch was von den Kunden? Jetzt komme ich mal mit meinem Dorfklischee. In einem Laden, in einem Dorf, da gibt's Klatsch und Tratsch. Stimmt das?
Ja, das wird natürlich immer so sein, dass man, wenn Kunden kommen, die versuchen dann ihr Herz auszuschütten. Das ist doch ganz logisch. Wenn man allein ist mit den Kunden, kann man das hier machen. Aber wenn sobald wie jemand reinkommt, ist natürlich das Gespräch abgebrochen. Wenn ich mich mit den Kunden unterhalte, möchte auch das bitte unter uns bleiben. Und es gibt ja viele Kunden, die Probleme haben, wie jeder so sein Problem hat. Ich höre mir das auch gerne an. Ich kann auch nur von mir aus mal einen guten Ratschlag geben. Aber wie sie es direkt machen können, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Es gibt schon viele Kunden, die kommen und wollen wir ihr Herz ausschütten, ne?
Wie ist denn so der allgemeine Trend in Stotternheim? Gibt es viele Leute, die sagen, Mensch, wäre ich damals nur weggegangen? Gibt es viele Leute, die sagen, irgendwie ist hier trotzdem noch schön? Oder gibt es Leute, die sagen, die Neuen, die hier wohnen, die gehen mir auf den Keks und die Stadt sowieso?
Ja, natürlich. Wir haben 1990 war es halt so, mein Mann durfte auch fahren zu seiner Tante, die war damals 80 und er, 89 war es, durfte er mal rüberfahren und nach Bayern. Da lebte seine Tante noch zum 80. Geburtstag und dann, wir hatten ja das Geschäft nun so halbwegs aufgebaut. Dann kam auch der Anruf und sagt, Mensch, du, hier ist alles ganz anders und viel bunter natürlich. Ne? Ich sage, ja, der Rasen ist grüner als bei uns. Und dann stand bei uns auch mal die Frage ganz kurz, packen wir unsere Sachen und gehen. Mein Mann war entschlossen, er sagt, Mensch, wir fangen hier neu an, aber ich war nicht so der Meinung, wir hatten hier uns ja nun was aufgebaut, die Kinder sind hier in die Schule gegangen, meine Eltern und die Familie war noch hier. Es war schon ein schwerer Entschluss, aber wir sind hier geblieben und haben gesagt, wir machen hier einfach weiter, so weit wie wir kommen. Es wäre auch in den alten Bundesländern nicht einfach gewesen. Die ersten, sage ich mal so, die dort drüber sind, hatten es natürlich leichter, aber der Schwapp aus den neuen Bundesländern war ja dann so groß, sage ich mal, die konnten ja gar nicht alle da drüben unterkommen. Und deswegen haben wir gesagt, was soll's, wir bleiben hier. Wir haben was aufgebaut und machen hier weiter, so weit wie wir kommen. Und natürlich von Regierungsseite, na klar, es war halt alles anders.
Ist es denn für Sie heute mit dem Geschäft besser als damals oder ist es teilweise schwieriger aufgrund Bürokratien und Finanzamt und so?
Das kann man so direkt nicht sagen. Es war in DDR-Zeiten schon nicht leicht. Und jetzt ist es auch nicht leicht, nur jetzt ist der Konkurrenzkampf größer. In DDR-Zeiten gab es ja keine große Konkurrenz, es war ja nicht viel auf dem Markt. Aber heute nach der Wende, sage ich mal, ist der Konkurrenzkampf groß und der Preisdumping ist natürlich sehr hoch. Ne? Und ich finde, die Leute, die sich überhaupt, die Selbstständigen, haben es sehr schwer. Und ich habe mir immer wieder die Frage gestellt, würdest du dich wieder selbstständig machen oder nicht? In gewisser Weise ja, eine gewisse Freiheit hat man ja, aber der Kampf ums Überleben ist natürlich sehr hoch geworden. Und wie gesagt, der Preisdumping, das ist schon sehr schwer für die Selbstständigen, alle, egal welche Branche man nimmt, na, dann hat man jemand, dann ist er schon wieder weg vom Fenster, sage ich mal. Es ist schwieriger geworden für uns alle.
Frau Werner, in 4 Jahren, haben Sie gesagt, setzen Sie sich zur Ruhe. Kann man halten, wie man will, das Wort Ruhe. Was werden Sie dann machen? Werden Sie dann sich wirklich zurückziehen oder gibt es in Stotternheim auch ein gesellschaftliches Leben?
Gesellschaftliches gibt es hier natürlich sehr viele. Wir haben, mein Mann und ich, wir haben 23 Jahre hier in Stotternheim einen Reitverein geführt, den Stotternheimer Reitverein e.V. und haben 2010 das Ganze an junge Leute abgegeben. Wir haben, wie gesagt, alles ehrenamtlich gemacht, 23 Jahre, am Sonntag, es gab keinen Urlaub. Wir waren eigentlich immer nur für den Verein, für die Kinder, für die Tiere, für die Pferde, Kaninchen und was wir alles da in den Verein hatten, waren wir da. Und dann kam eben halt die Zeit, wo man auch gesundheitlich manchmal einen kleinen Rückschlag hatte, mein Mann so wie ich. Und da haben wir gesagt, okay, irgendwann muss ja mal Schluss sein und wir übergeben das jungen Leuten, jungen dynamischen Leuten. Die haben natürlich auch andere Vorstellungen wie wir. Die machen das alles anders, gerade computermäßig und so weiter, sind die natürlich alle fit. Und wir haben das einen anderen Verein übergeben, also die haben sich neu gegründet. Das ist ja, wie jeder Stotternheimer hier kennt, das ist ja der Reit- und Therapiehof Kinderleicht e.V. Leider ist es nicht so gelaufen, wie sie es gerne hätten. Es spielt natürlich auch eine große Rolle, die Stadt mit und so weiter. Sie haben also es nicht leicht gehabt, nach uns das weiterzuführen. Aber ich denke mal, sie werden es schaffen, vielleicht auf neuen Wege woanders hinzugehen und ihren Verein, sage ich mal, weiterzuführen. Wir werden uns natürlich nicht zur Ruhe setzen. Das geht überhaupt gar nicht. Wenn Sie jahrelang ehrenamtlichen Verein geführt haben und gemacht haben, können Sie nicht einfach aufhören und können sagen, ah, Schluss aus, jetzt kommen wir dran. Das geht gar nicht. Wir haben ein Kind, also wir haben zwar zwei Kinder, die eine Tochter hat auch Pferde und ist in Wallischen und macht Reiten mit Kindern und so weiter. Sie haben sich einen kleinen Reiterhof aufgebaut und haben ein großes Grundstück gekauft, wo es so viel zu tun gibt und mit den Kindern arbeiten. Nun mache ich das halt mit den Kindern in Wallischen. Es ist zwar ein kleiner Weg, eine Viertelstunde bis hin bin ich dort und da versuche ich jetzt unsere Tochter mit den Kindern Weiterreitunterricht zu machen. Wir fahren auch zu trainieren und es steckt einfach halt drin und man kann nicht einfach sagen, du hörst auf, da rostet man ja ein. Und ich möchte ja noch ein paar Jahre leben.
Wir haben ja so ein bisschen das Gefühl, auch wenn es ein Stadtteil von Erfurt ist, Stotternheim, ist es trotzdem noch ein Dorf geblieben, also von den Strukturen her. Wenn Sie dann in Pension gehen, würden Sie auch gern mal die große weite Welt sehen? Also mal weg von Stotternheim, mal New York angucken oder Rio oder gibt es da Träume?
Das ist eine ganz gute Frage, was Sie mir herstellen. Also ich würde schon gerne mal, eine größere Reise machen. Aber mein Mann, der sagt immer, was du immer alles sehen willst, siehst du im Fernsehen, siehst du im Internet. Wir haben einen kleinen Garten, wir haben einen kleinen Swimmingpool. Ich brauche keinen Urlaub, sagt er immer zu mir. Mein Urlaub ist mein Zuhause. Ja, also damit kann ich mich eigentlich nicht so richtig abfinden, aber es ist halt nun mal so. Also mache ich jetzt immer Folgendes. Wir haben ja leider nur ein Engelchen. Er hat jetzt Jugendweihe und ist 14 Jahre gewesen. Also nehme ich mir mein Engelchen und fahre mit denen immer mal. Wir machen mal Busreisen. Jetzt haben wir nächsten Monat geplant, mal eine kleine Schiffsreise für eine Woche zu machen. Und so versuche ich eben halt mal das nachzuholen, was ich die ganze Zeit verpasst habe oder versäumt habe. Wie gesagt, die große Weltreise wird nicht kommen. Allein ist das immer schwierig. Und so gucke ich mir, wie gesagt, mit den Engelchen. Ich habe auch einen kleinen Freundeskreis. Das sind ein paar Frauen. Wir fahren öfters mal weg am Wochenende und machen mal ein bisschen Party, sag ich mal.
Und der Alte kann im Garten bleiben.
Und der Alte nicht, ja gut. Nein, er lässt mir da die Freiheit und sagt zu mir, mach nur, du wirst schon richtig machen. Also er vertraut mir in der Hinsicht und so, dass wir dann auch familiär überhaupt keine Probleme haben. Wenn ich jetzt mal an einem Wochenende wegfahre oder mit den Engelchen mal unterwegs bin und so, da habe ich überhaupt keine Probleme. So langsam mal ein Wochenende, sag ich mal, dann tut er sich schon mal ganz gut und fährt mal mit uns mit. Dann bleibt nichts anderes übrig. Die ganze Familie fährt, muss er also auch mit. Aber ansonsten, mit meinem Mann werde ich die große Weltreise wohl nicht mehr machen.
Frau Werner, Sie sind Stotternheimerin, Sie werden sich auch Stotternheimerin bleiben, wie ich das mitbekomme. Gibt es irgendetwas, was Sie sich für Stotternheim wünschen?
Das ist eine ganz schwierige Frage, die Sie mir hier stellen. Für Stotternheim wünschen. Also ich wünschte mir eigentlich diesen Schwerlastverkehr, der hier so durch Stotternheim, rennt, dass das ein bisschen koordiniert wird. Denn es ist für viele Anwohner unwahrscheinlich schwierig, überhaupt mal ruhig im Garten zu sitzen. Es fahren die LKWs durch. Es werden hier keine Begrenzungen eingehalten von wegen 30 durch einen Ort oder 50. Dann sollte man wirklich von der Stadt oder wie polizeimäßig sagen, okay, es müssten mal mehr Kontrollen gemacht werden. Es ist hier ein Naherholungsgebiet, es sind viele Kinder hier unterwegs. Von daher, der Verkehr ist unwahrscheinlich schlimm.
Wäre eine Umleitung oder eine Umgehungsstraße, wäre das sinnvoll?
Auf jeden Fall. Ich meine, für kleine Geschäfte oder Geschäfte überhaupt ist es schon, dass dies oder jener mal anhält, ne? Aber überwiegend kommen ja dann die großen LKWs hier durch, wie man hier gerade sieht. Die halten natürlich nicht an. Aber für die normale Bevölkerung hier im Ort, muss ich sagen, ist es Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Wenn ich bei mir im Garten liege, also ich brauche nicht auf eine Hollywood-Schaukel zu gehen, auch Sonntag nicht, dann wird hier durchgebrettert, sage ich mal, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das ist dann schon nicht mehr schön. Das ist dann keine Erholung mehr. Aber ich werde trotzdem nicht weggehen. Ich werde es durchstehen mit meinem Mann und wir bleiben hier.
Und wir werden uns sicher noch öfter sehen, denn ich brauche immer ganz viel Büromaterial. Und vielleicht kommen Sie auch einfach mal, auch mal mit Ihrem Mann hier am Container wieder vorbei. Ich würde mich freuen. Im Interview war Frau Brigitte Werner. Sie ist Betreiberin des Schreibwarenladens mit ihrem Mann zusammen hier in Stotternheim. Vielen Dank, dass Sie da waren. Es war total interessant und schön, mit Ihnen zu sprechen.